Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast. Das ist die Schweizer Schriftstellerin Yael Inokay, die ihren neuen Roman Die Auster mitgebracht hat. Hallo, guten Morgen, Frau Inokay. Die Hauptfigur in ihrem neuen Roman, die ist eine Frau, die seit 45 Jahren als Reinigungskraft gearbeitet hat, unter anderem beim Geschäftsführer eines luxuriösen Kaufhauses. Und ich habe mich da gefragt, putzen Sie selbst eigentlich gerne?
Oh, das ist eine gute Frage. Gerne würde ich nicht sagen, aber wenn ich eine Deadline habe, dann sieht es in meiner Wohnung plötzlich wirklich ganz schick aus.
Aber das Putzen in so einem riesen Kaufhaus, das ist ja nochmal was anderes als zu Hause. Ja, ich bin gespannt, wie Sie sich dieses Feld erschlossen haben und ob Sie gerne in Kaufhäuser gehen. Gleich sprechen wir ausführlich über Luxuskaufhäuser, Reinigungskräfte und Kriminalfälle. Leonora Bloch ist 73 Jahre alt und mehr als die Hälfte ihres Lebens arbeitet sie als Reinigungskraft bei Dr. Bronstedt, dem Geschäftsführer eines großen legendären Kaufhauses. Als Leonora ihren Arbeitgeber eines Morgens tot zu Hause auffindet und die Polizei ruft, da putzt sie erstmal gründlich. Bis die Polizei kommt, sind also alle Spuren beseitigt. Eine lustige Szene ist das, mit der die Schweizer Schriftstellerin Yael Inokay ihren neuen Roman Die Auster beginnt. Und Frau Inokay, das sind so eindringliche Themen, die Sie da aufgreifen, wie Schauplätze in Ihrem Roman. Man denkt sofort bei diesem Kaufhaus natürlich hier in Berlin ans KDW oder ans Harrods in London. Was für ein Kaufhaus hatten Sie denn vor Augen beim Schreiben?
Also ich liebe ja dieses Prinzip der Reimagination beim Schreiben, dass man sagt, man hat etwas gesehen, was einem richtig gut gefällt oder beziehungsweise was einen richtig beschäftigt, und dann geht man mit den Werkzeugen einer Autorin daran und nutzt die Reimagination. In diesem Sinne ist es mein ganz eigenes Kaufhaus und hat natürlich echte Vorbilder, ist aber vor allem meiner Fantasie entsprungen.
Aber das ist schon ja auch ein toller Ort eigentlich, als um Geschichten zu erzählen. Die liegen ja da quasi in jeder Vitrine, in jeder Umkleidekabine
auf
herum.
Auf jeden Fall.
Hat Sie das daran auch so gereizt, dass das quasi so überschaubar und trotzdem unendlich ist?
Auf jeden Fall. Ich finde, immer beim Schreiben, wenn man einen Mikrokosmos hat, da kann man wahnsinnig viel machen. Da kann ich wahnsinnig viel machen. Und auch während der Zeit, als ich geschrieben habe, war ich natürlich auch öfters in Kaufhäusern, habe mir die Leute da angeschaut und habe immer wieder gedacht, meine Güte, was da alles an Geschichten dahinter steckt.
Ich selbst habe mal im Hotel Adlon recherchieren dürfen für eine Reportage. Da hat man ja schon nochmal einen ganz anderen Eindruck von solchen Orten, wenn man so mal hinter die Kulissen blicken konnte. Mhm. Durften Sie das auch? Haben Sie das versucht, dass Sie mal da auch quasi in den Personalaufzug rein konnten?
Da konnte ich nicht rein, aber was ich tatsächlich öfters gemacht habe, ist, dass ich sehr, sehr früh morgens vor dem Kaufhaus stand und so beobachtet habe, wer da alles ein- und ausgeht, wie da die Waren entladen werden und welche Türen und Tore sich da öffnen, die ja ganz anders aussehen als so die Haupteingänge für die KundInnen.
Da haben Sie auch schöne Szenen. Eine fällt mir jetzt gerade ein, wo Sie das sagen, wo zwei Frauen eben vor Dienstbeginn zu nachtschlafender Zeit da vor dem Kaufhaus stehen. Das ist ja schon auch so ein Personal, was Sie sich da ausgesucht haben, was man jetzt nicht in jedem Roman findet. Also die Hauptfigur ist sehr speziell. Die ist, wie gesagt, 73. Sie putzt seit 45 Jahren. Sie trinkt gern löslichen Kaffee und isst so viel zu süße Teilchen. Sie ist so ein bisschen verschlossen und sie trägt eine ganz traurige Geschichte irgendwie mit sich herum. Wie sind Sie auf diese Leonora Bloch gekommen?
Also zuerst war Leonora Bloch eine Nebenfigur. Ich habe angefangen, den Roman zu schreiben und wollte einen ganz klassischen Krimi schreiben mit einer Kommissarin in der Hauptfigur. Ich habe an der Deutschen Film- und Fernsehakademie studiert und da lernt man natürlich auch in sogenannten Krimiseminaren, wie da dieses Schreiben funktioniert, und hatte immer im Kopf, dass ich da auch ein bisschen, nicht eine Satire, aber dass ich mit dieser ganzen Krimi-Obsession der Deutschen so ein bisschen was machen wollte. Und dann habe ich aber gemerkt beim Schreiben, das geht irgendwie nicht ganz auf oder ich kriege einfach keinen Zugang. Und dann habe ich die Szene geschrieben, die jetzt auch die erste Szene des Romans ist. Da wird die Leiche gefunden und dann war für mich wie so ein Klickmoment, weil ich dann diese Leonora Bloch gesehen habe, die da von der Polizei befragt wird, und mir dachte, hier ist doch eigentlich deine Hauptfigur. Hier spielt die Musik sozusagen.
Und das ist ja irgendwie, finde ich, eine sehr facettenreiche Figur. Man wird nicht so richtig schlau aus der. Wollten Sie ihr auch ihr Geheimnis lassen?
Auf jeden Fall. Ich denke, sie ist auch eine Figur, die auch vor sich selbst ein Stück weit noch ein Geheimnis hat, die sich auch sich selbst nicht ganz erschließen kann. Insofern war das nur folgerichtig.
Und das ist ja als Literatin, als Schriftstellerin viel interessanter, als eine Figur so völlig auszuerzählen. Also auch für mich als Leserin ist es natürlich auch interessanter. Und dann findet diese Leonora da diesen Dr. Bronstedt, der liegt da als Leiche im Haus herum mit abgehackten Händen. Das sind ja schon, Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben auch Krimi gelernt, studiert. Lesen Sie auch gern Krimis oder gucken Sie gern welche?
Oh, ich hatte eine Phase, da habe ich sehr viel Krimis geschaut. Da konnte es mir gar nicht brutal genug sein. Und seltsamerweise hat das dann aber vor ein paar Jahren, hat das schlagartig aufgehört. Da habe ich dann bemerkt, diese Art der Gewalt oder der Drastik, dass mich das plötzlich, und das fand ich interessant, es hat mich plötzlich einfach gar nicht mehr gepackt. Es hat mich völlig kalt gelassen. Es hat mich einfach nicht mehr interessiert.
Sie spielen auch so eher damit, hatte ich den Eindruck. Das hat was total Verspieltes, wie diese, sag ich mal, Genre-Motive da so eingestreut sind. Aber sie arbeiten ja dann auch nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Buch nicht spannend ist, aber dieses Spannungselement interessiert sie auch nicht so sehr.
Naja, es ist halt immer toll, wenn es so viele vorgetretene Pfade gibt, wie jetzt bei einem Krimi, dass man das unterwandern kann.
Ich habe noch gedacht, ja, die Figur, Sie haben schon gesagt, die Kommissarin ist dann so ein bisschen an den Rand gerückt, aber das ist eigentlich auch eine total interessante Figur. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie nochmal ein Buch schreiben, wo die dann im Mittelpunkt steht und die anderen alle Nebenfiguren sind.
Auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Schreiben, ich hab immer eine sehr enge Beziehung zu meinen Figuren und es gibt einige Figuren in der Auster, wo ich dachte, ach Mensch, da würde ich ja gerne jetzt irgendwie noch mal ein bisschen näher gucken, was die so machen. Also so ein Spin-off mit der Kommissarin könnte ich mir schon gut vorstellen.
Und es gibt ja auch solche Serien, auch von Krimi-Autoren, wo mal die eine Figur in den Vordergrund rückt und die andere. Also
auf jeden Fall
geht ja noch Hoffnung, besteht Hoffnung, dass ich diese Kommissarin noch ein bisschen besser kennenlerne. Mir hat auch dieses Paar, eben Frau Bloch und Herr Bronstedt, gut gefallen. Die sind ja einerseits wie so zwei Gegensätze. Also er ist sehr reich, sie ist eher arm. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, verbindet die auch irgendwas, nämlich diese familiären Abgründe. Mhm. Der Sohn von Frau Bloch ist verstorben. Herr Bronstedt hat das Haus, in dem er aufgewachsen ist, niedergerissen aus Wut oder aus irgendeiner Verletzung. Ist da so was Dunkles, was die beiden verbindet? Oder was würden Sie sagen? Was ist es?
Ich glaube, ich würde es lieber den Menschen überlassen, die es lesen, was sie denken, was die beiden verbindet. Ich persönlich finde es immer interessant, in wem man so einen Spiegel von sich selbst finden kann, mit wem man dann sich in gewisser Hinsicht verbunden fühlen kann, obwohl das ein völlig anderer Mensch aus einer völlig anderen Schicht, völlig andere Hintergründe ist. Und das fand ich beim Schreiben, das hat mich wirklich, da konnte ich nicht aufhören, da dem nachzugehen.
Dass die sich auch so ineinander so ein bisschen spiegeln.
Absolut, ja, genau. Ja.
Machen Sie sich da eigentlich so einen Plan vor so einem Roman oder entsteht der beim Schreiben oder wie ist das konzipiert?
Schön wär's. Ich träume ja immer davon, ich bin sehr neidisch auf KollegInnen, die da so ihre großen Pläne aufgezeichnet haben und ihre Plotverläufe. Und ich habe das ja auch gelernt an der Film- und Fernsehakademie, wie man anständig sowas plottet. Und dann merke ich aber beim Prosaschreiben, das geht einfach nicht auf. Ich kann mir das vornehmen, wie ich will. Und dann passiert was völlig anderes. Deshalb habe ich wirklich gelernt, auch so dem Schreiben zu vertrauen und zu sagen, ich gucke jetzt mal, wo. Es ist jetzt nicht mehr die Hand, die den Stift führt, aber ich guck mal, wo mich das hinführt. So. Ja.
Ich habe das auch deshalb gefragt, weil wir sprechen ja auch später noch mit Isabel Kaldert über autofiktionale Literatur, die so ein bisschen, sagt sie zumindest, im Rückgang ist. Und sie schreiben ja jetzt auch keine autofiktionale Literatur, wo man sich vorstellt, ja, das fließt dem Autor, der Autorin so aus der Feder. Und ich dachte, dass das ja auch schon einiges über unsere Lesegewohnheiten aussagt, dass man richtig gehend überrascht ist, wenn man so ein Buch liest wie von Ihnen, wo es mal so eine ungewöhnliche, ganz offensichtlich auch erfundene Figur gibt bei einer jüngeren Autorin. Wollten Sie da auch diese Erwartungen mal so ein bisschen angehen oder gegen den Strich bürsten?
Also ich glaube, vielleicht ganz kurz vorab würde ich sagen, dass ich mir wirklich unsicher bin, ob einem das so viel leichter von der Hand geht, als etwas komplett zu erfinden. Bei mir ist es so, gefühlt hatte ich immer diese zwei Leben, also mein tatsächliches Leben und meine Imagination. Und das eine hat immer das andere bedingt und das eine ist immer so in das andere reingesickert. Deshalb war das für mich völlig selbstverständlich, dass ich wieder etwas sozusagen erfinde, was aber halt doch sehr viel mit mir zu tun hat. Und ich habe wirklich eine ganz große Freude am Erfinden und am Umherstreifen in dieser Imagination und schauen, wer ist da, was erzählen mir diese Leute und was finde ich dann tatsächlich ja trotzdem wieder aus meinem eigenen Leben da wieder.
Und beobachten Sie auch gerne, also sammeln Sie auch so Inspirationen draußen?
Ja, wahnsinnig gern. Ich habe auch so einen kleinen Park bei mir um die Ecke. Da ist eine Seniorenresidenz und da setze ich mich wahnsinnig gerne im Frühling und Sommer hin und da sitzen dann meistens die BewohnerInnen dieser Residenz und erzählen sich Dinge und ich liebe es, denen zuzuhören oder auch in einer U-Bahn oder in einem Restaurant oder in einem Kaufhaus, einfach nur zu schauen, was Menschen so machen, das wird nie langweilig.
Und dass Sie sich so eine so viel ältere Protagonistin ausgesucht haben, das fand ich schon auch gewagt. Also Sie sind ja Ende 30, 37, glaube ich. Und die Leonora ist 73. Haben Sie das da aus den Seniorinnenbeobachtungen, dass Sie wissen, wie so eine ältere Frau denkt?
Also ich muss Ihnen sagen, das hat mir auch viele schlaflose Nächte beschert, weil ich dem einfach unbedingt gerecht werden wollte. Und das müssen dann vielleicht andere Leute entscheiden, ob ich das geschafft habe. Ja, ich habe sehr viel beobachtet. Ich habe auch Zeit mit meinen Tanten verbracht. Die sind 80 und 86 Jahre alt. Und das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel beigebracht über das Alter.
Und in Ihrem Roman, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass Sie es falsch verstehen, aber der hat für mich so einen sehr ruhigen, fast altmodischen Ton. Also ich musste manchmal so an Derrick oder sowas denken. Ich dachte, gleich kommt Harry mit dem Wagen um die Ecke. Also die haben eine sehr eigenwillige und sehr, sehr genaue Sprache, in der sie erzählen. Wie finden Sie da so in diesen Ton rein?
Ja, das ist eine gute Frage. Das wüsste ich manchmal ehrlich gesagt auch gerne. Eine Tante hat die Theorie, dass das auch daher kommt, dass meine Muttersprache der Dialekt, also das Schweizerdeutsche ist, dass man da nochmal eine andere Form von Aneignung hat, in der man so über die, in der Schweiz sagt man ja Schriftdeutsch, so zu Hochdeutsch, in der man zu dieser Sprache kommt. Aber wie das jetzt so genau funktioniert, ich wüsste das wirklich auch gerne, weil dann könnte ich es vielleicht einfacher anzapfen beim nächsten Mal.
Aber feilen Sie da viel dran rum oder bleibt das quasi so, wie es gleich dasteht?
Ach, unendlich viel. Ja, ja. Überarbeiten also, ist mein zweiter Vorname, ja.
Wir sprechen gleich noch weiter. Jael Enokay, vielen Dank erstmal für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und wie gesagt, wir sprechen gleich nochmal über autofiktionale Literatur. Aber wer jetzt schon gleich sich das Buch von Jael Enokay besorgen will, Die Auster ist bei Hansa Berlin erschienen und kostet 23 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Nathalie Koch. Ich komme aus Frankfurt und ich lese gerade von Caroline Wahl, die Assistentin. Es geht um eine junge Frau, die sich gerade in einem Bücherverlag beworben hat als Assistentin. Und ich bin noch nicht so weit, aber sie ist gerade extra für den Job von Köln nach München gezogen und probiert jetzt da in dieser Verlagswelt anzukommen und fühlt sich nicht so wohl und gesehen bis jetzt. Ich muss sagen, ich habe das Buch jetzt schon ganz schön lange und habe gleich angefangen zu lesen und es dann erstmal zur Seite gelegt, weil ich irgendwie nicht so reingekommen bin und habe jetzt im Urlaub wieder angefangen. Und es ist ein bisschen schleppend einfach bis jetzt der Verlauf. Es sind sehr viele Detailbeschreibungen, die sich ein bisschen verlieren, finde ich, und die dann so ein bisschen ins Nichts führen und so die Geschichte nicht so füttern, sondern man so ein bisschen viel drumherum erzählt bekommt und so ein bisschen der rote Faden für mich fehlt.
Nathalie Koch liest in Frankfurt den letzten Roman von Caroline Wahl, die Assistentin. Erschienen ist das Buch beim Rowohlt Verlag in der gebundenen Ausgabe für 24 Euro. Aber Ende August, da gibt es eine Taschenbuchausgabe für 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie Mütter ihre Kinder prägen und überhaupt zum Mythos der Mutterschaft, da ist ja ganz viel schon geschrieben worden. Aber wir stellen Ihnen jetzt mal ein Buch vor, das sich mit den Vätern beschäftigt. Männer, Väter, Patriarchen heißt es, eine Geschichte von Liebe und Macht, eine überraschende Geschichte der Vaterschaft, so der Untertitel. Und geschrieben hat es Augustin Sedgwick und Susanne Billig hat sein Buch gelesen. Der Autor, der ist ja Historiker und Amerikanist an der City University of New York und er lebt dort, habe ich gelesen, in der Verlagsankündigung mit seinem Sohn. Er ist also selbst Vater. Nähert er sich denn auch aus so einer persönlichen Perspektive diesem Thema oder wie geht er da dieses Riesengebiet einer Geschichte der Vaterschaft überhaupt an?
Also das Persönliche spielt nur sehr am Rande eine Rolle, muss man sagen. Und erhebt auch nicht den Anspruch, sowas wie eine klassische Kultur- oder Sozialgeschichte der Vaterschaft zu schreiben, sondern er erzählt die Geschichte der Vaterschaft anhand von 8 historischen Männerfiguren. Wir begegnen also Platon und Aristoteles, Augustinus, Heinrich dem VIII., Thomas Jefferson, Charles Darwin, Sigmund Freud und am Ende Bob Dylan. Rechts und links verwebt er immer noch weitere Väter- und Vaterfiguren und da spannt er auf diese Weise wirklich einen gewaltigen historischen Bogen von den frühen Hochkulturen Mesopotamiens bis in die Gegenwart. Man muss allerdings wissen, im Mittelpunkt stehen fast ausschließlich westliche Vorstellungen von Vaterschaft und auch von männlicher Dominanz.
Und ich muss nochmal auf diese Mischung von Männern zurückkommen. Platon, Augustinus, Jefferson oder Bob Dylan, was haben die miteinander zu tun? Also wie schafft er das, die zusammenzubringen?
Ja, er sucht sich Männer heraus, Väter heraus, an denen sich etwas Grundsätzliches über die jeweilige Vaterschaftsepoche erzählen lässt. Also Augustinus zum Beispiel, der hatte einen sehr geliebten Sohn, Adeodatus, der mit 16 Jahren gestorben ist. Und er verarbeitet jetzt diesen Verlust, indem er die Idee von Gottvater als eigentlichem Vater aller Menschen in die Welt setzt, sehr wirkmächtig in die Welt setzt. Oder Thomas Jefferson, Gründervater der amerikanischen Demokratie, beruft sich auf Freiheit, auf Selbstbestimmung. Er hat Kinder gezeugt mit einer versklavten Frau, denen hat er jede Freiheit verweigert. Oder Charles Darwins Evolutionstheorie wird bis heute oft und sehr falsch auf Konkurrenz und Auslese verkürzt. Aber er war ein sehr moderner Vater eigentlich. Er hat mit einer zärtlichen Aufmerksamkeit nicht nur auf die Natur geschaut, sondern auch auf seine eigenen Kinder.
Und was gewinnt er daraus jetzt für eine Erkenntnis? Entwickelt er dann sowas wie eine große These über Vaterschaft aus diesen verschiedenen Figuren?
Also er sagt, und das unterliegt dem Buch, am Vaterbild jeder Epoche zeigt sich eben erstaunlich viel. Wer darf Macht ausüben? Wer trägt Verantwortung? Wer sorgt für andere? Wie viel Autorität ist legitim? Wenn Aristoteles in der Antike fragt, woher kommt neues Leben und das dann so beantwortet, dass er sagt, na, die Mutter gibt dem Kind nur die Materie, der Vater aber die wichtige Form. Da wird ein Weltbild draus im Laufe der Jahrhunderte von den Männern als dem eigentlich kreativen, eigentlich schöpferischen Teil der Menschheit. Jahrhunderte später, Augustinus eben, Gott als wahrer Vater. Plötzlich geht es nicht mehr um Verwandtschaftsbeziehungen, um dörfliche Strukturen oder so etwas, sondern um die durch und durch männlich geprägte Macht der Kirche. Wenn wir verstehen wollen, wie eine Gesellschaft funktioniert, dann können wir uns anschauen, sollten wir uns anschauen, wie sie über Väter denkt. Das ist so seine These.
Und geht das auf? Das ist ja schon ein großer kulturgeschichtlicher Entwurf.
Er ist ein sehr guter Erzähler, muss man sagen. Er hat gründlich recherchiert und erzählt uns viele, viele Details aus dem persönlichen Leben seiner Protagonisten, die nicht so zum Allgemeinwissen gehören. Wenn er über Bob Dylan schreibt, Stimme der Freiheitssehnsucht, der Rebellion in den 1960er Jahren, wie konservativ, wie patriarchal er seine eigene Familie verstanden und von der Umwelt abgeschottet hat. Da sind viele unbekannte Details auch dabei. Mir hat gefehlt, so ein bisschen in diesen langen, langen, verwickelten Lebensgeschichten, eine analytische Ebene. Es gibt ja eine historische, soziologische, anthropologische Vaterschaftsforschung. Darauf bezieht er sich für mich viel zu wenig. Und dann natürlich diese Beschränkung auf westliche Vaterschaft. Also ich finde solche Zeiten, westliche Kultur als Nabel der Weltbetrachtung, die sind vielleicht auch mal vorbei jetzt.
Aber wenn ich jetzt heute Vater bin und dieses Buch lese, was bringt mir das dann?
Vielleicht sowas wie Entlastung. Ja, es gab den einen zeitlosen Vater nicht. Und es gibt kein natürliches Ideal von Vaterschaft, dem man nacheifern müsste. Dann denke ich, spannend ist auch der Gedanke, dass Vaterschaft, wie natürlich Elternschaft überhaupt, immer etwas mit diesem Spannungsverhältnis von Verantwortung und Macht zu tun hat. Das muss immer wieder neu austariert werden. Dafür schafft das Buch ein Bewusstsein. Und wenn man es ehrlich gesagt etwas gegen den Strich bürstet, dann kann man auch lernen, dass zu viel Abstraktion auch dazu führen kann, dass man sich verstolpert. Ganz am Ende, da fragt der Autor nämlich seinen kleinen Sohn, wie ein guter Vater sein sollte. Und der antwortet dann sehr hübsch, lustig soll er sein und gut im Umarmen. Er schafft es daraus sofort wieder einen schrecklich theoretischen Schlussgedanken zu fabrizieren, so kompliziert, dass zumindest in der deutschen Übersetzung die Grammatik sogar abstürzt. Dabei lag es doch schon so schön vor ihm, sei lustig, umarm deine Kinder.
Hätte er mal lieber so stehen lassen sollen. Susanne Billig war das über das neue Buch von Augustin Sedgwick, Männer, Väter, Patriarchen, eine Geschichte von Liebe und Macht, eine überraschende Geschichte der Vaterschaft. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat das Buch Holger Hanowell und es ist für 30 Euro beim Reclam Verlag erschienen. Nah am eigenen Erleben und Leben entlang erzählen, also autofiktional erzählen, das ist seit einigen Jahren ein deutlicher Trend und sehr erfolgreich, wie die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux oder der Soziologe Didier Eribon belegen oder auch die international gefeierte Romanreihe Mein Kampf des Norwegers Karl-Ove Knausgard. Die Kulturjournalistin Isabel Kaldert beobachtete aber eine Art Trendwende hin zum klassischen Erzählen und sie ist gerade in Barcelona und uns dort aus einem Studio zugeschaltet. Hallo Frau Kaldert.
Hallo, guten Morgen.
Wann ist Ihnen das denn aufgefallen oder was hat Ihnen den Eindruck vermittelt, dass es mit der Autofiktion so ein bisschen weniger wird?
Das ist eine Sache, die mir so erst sehr kurzem, eigentlich seit 1, 2, 3 Jahren aufgefallen ist, weil ich gerade im internationalen Rahmen auch immer im anglophonen Raum gucke, wer ist nominiert für den Booker Prize, wer bekommt den Pulitzer und zugleich aber auch auf Bookstagram sehr viel unterwegs bin und dann in dieser witzigen, also in diesen manchmal ja schon fast gegensätzlichen Bewegungen von Bookstagram-Büchern und von der Kritik gefeierten Büchern habe ich dann sehr große, umfangreiche Romane gesehen, wieder vermehrt, die so eine richtige Lust am Erzählen haben und zugleich auch sehr komplexe Themen behandeln.
Das hatten wir ja auch vorhin mit Yal Inokay, die jetzt auch noch hier geblieben ist und mir wieder gegenübersteht im Studio. Wir haben ja über ihren neuen Roman Die Auster gesprochen, Frau Inokay. Sie haben auch ein paar Jahre die Autorinnenwerkstatt am Literarischen Kolloquium geleitet, wo Sie auch mit jungen Autorinnen ja zu tun haben. Teilen Sie diesen Eindruck, dass das eher nachlässt?
Also für mich, ich hatte eher den Eindruck, dass die Lust auch am autofiktionalen Erzählen ungebrochen ist. Und fand das aber auch schön zu sehen, wie unterschiedlich sich das niedergeschlagen hat. Also was aus diesem autofiktionalen Material gemacht wird. Und fand es aber auch schön zu sehen, dass da weiterhin ein Vertrauen, ich würde jetzt mal sagen, ein Vertrauen auch in die eigene Geschichte und in das eigene Lebensmaterial vorhanden ist und dass dieses Vertrauen ja auch ein Vertrauen ist, meine Geschichte ist es wert, erzählt zu werden, meine Geschichte ist es wert, gehört zu werden. Und das ist was, was ich jetzt bei der Lektüre immer wieder auch sehr beglückend fand.
Mhm. Frau Kaldert, könnte das sein, dass das, was Sie da beobachten, eher so ein internationales Phänomen ist, also sich vielleicht eher bei der angloamerikanischen Literatur zeigt?
Ja und nein, würde ich sagen. Also einerseits die zwei sehr große Romane, die mir jetzt aufgefallen sind in dem Kontext, sind Die Einsamkeit von Sonia und Sunny und das ist von einer indisch-US-amerikanischen Autorin von Kiran Desai oder auch Die Schwestern von Jonas Hassenkemiri, der wiederum Schwede ist, wobei dieses Buch auf Englisch verfasst wurde. Aber ich kann da genauso gut jetzt, wenn ich auf das kommende Herbstprogramm gucke und die Titel, die jetzt quasi schon so ein bisschen so ein Buzz erzeugen, wo man fast von ausgehen kann, dass sie viel Aufmerksamkeit erwecken werden. Da sind mir auch mehrere deutschsprachige Titel aufgefallen. Zum Beispiel der zweite Roman von Dana Vohwinkel, Anton und Alma, der auch komplexe Themen verhandelt. Da geht es darum, dass ein Jude und eine Nichtjüdin sich ineinander verlieben. Der ist auf mehreren Kontinenten angesiedelt, hat über 500 Seiten und ich vermute, dass sich das, was ich jetzt im anglophonen Raum beobachte, dass sich das auch langsam wieder auf den deutschen Markt mehr vermehren wird.
Und haben Sie eine Idee, womit das zusammenhängen könnte oder woran das liegt?
Ich möchte hier nochmal betonen, ich will nicht das Ende der Autofiktion ausrufen. Also ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt, sondern dass die Autofiktion natürlich auch weiterhin groß sein wird und auch natürlich auch sehr valide ist. Ich glaube, vielleicht ist es schon eine Art von, einerseits möchte man wieder so ein bisschen mehr Eskapismus, dieses breitere Aufgestellte, sich in ein Buch reinsacken lassen sozusagen. Gleichzeitig sind diese Bücher, die ich jetzt genannt habe, haben aber auch eine politische oder gesellschaftliche Komponente. Das heißt, sie blenden nicht komplett aus, wie es jetzt zum Beispiel im Young Adult oder Romance Bereich wäre. Sie blenden die Realität nicht komplett aus, nehmen sie mit und lassen uns trotzdem aber in eine Geschichte so richtig reinsacken. Und ich glaube, da gab es jetzt in den letzten Jahren, also gerade in diesen der Hochphase der Autofiktion, gab es irgendwie so ein bisschen Mangel, der jetzt langsam wieder quasi behoben wird.
Und Yael Enokay, hat sie das eigentlich nie gereizt, so das autofiktionale Erzählen?
Es geht so, ich bin dann, ich bin dann so, dass ich mir denke, ich führe mein Leben und bin auch jemand, der sehr gerne lebt, sehr gerne ihr eigenes Leben führt und sehr viel Freude am Leben hat. Aber meine große Freude ist ja auch, dass ich noch dieses zweite Leben habe, dass ich noch die Imagination habe und dass ich auch jederzeit so vom einen ins andere rübergleiten kann. Deshalb die Vorstellung, jetzt mich an den Schreibtisch zu setzen und dieses Leben, was ich schon lebe, irgendwie noch erzählen zu müssen. Es kommt mir eher wie eine Bürde vor, wie eine lustvolle Aufgabe. Aber ich würde überhaupt nicht abstreiten, dass mich das nicht ab und zu reizt, dass ich nicht ab und zu denke, vielleicht eines Tages würde ich mal auch so ein Buch schreiben. Ja.
Und das knüpft ja ganz gut an diese Eskapismus-These an, die Frau Kaldert gerade hatte, dass eben auch vielleicht die Autorinnen eigentlich sich wieder wünschen, mal woanders hinzukommen mit dem, was sie machen. Was meinen Sie, Frau Kaldert?
Ja, ich glaube, man kann es natürlich auch jetzt ein bisschen polemischer noch ausdrücken, dass die Autofiktion von einigen großen Namen, Sie haben sie ja auch schon genannt, ne, Knausgott oder Annie Ernaux, Edouard Louis, sehr besetzt sind. Und wenn man jetzt, ich weiß nicht jetzt, also das ist jetzt wirklich sehr polemisch zugespitzt, aber Annie Ernaux hat zum Beispiel darüber geschrieben, wie es ist, als Frau in den 60ern eine Abtreibung zu machen. Und das ist eine Geschichte, ich glaube nicht, dass man die aus 10 weiteren Perspektiven erzählen muss. Und ich glaube, irgendwann sind so ein bisschen die Themen einfach ausgeschöpft und auch die großen autofiktionalen AutorInnen schöpfen ihre Themen langsam zu sehr aus. Knausgott geht jetzt rüber zum Romane-Schreiben, er schreibt nicht mehr autofiktional. Edouard Louis geht ein bisschen alle seine Familienmitglieder durch, um über die zu schreiben, aber irgendwann sind da die Themen einfach weg.
Und ich habe mich auch gefragt, ob dieses ausufernde, epische Erzählen, das hat man ja ganz stark eben, das haben Sie auch schon genannt, bei diesen New Adult-Titeln bei Romance. Das fand ich auch interessant, dass einerseits die Leselust so stark abnimmt. Wir hatten ja gerade die doch erschreckenden Umsatzzahlen des Börsenvereins, besonders bei den jüngeren Leserinnen und Lesern. Und gleichzeitig dann diese Lust an der dicken Schwarte, sage ich jetzt mal, ist das für Sie ein Widerspruch oder nicht, Frau Kaldert?
Ich würde jetzt sagen, die Titel, die ich genannt habe von Kemiri oder Vohwinkel oder Kiran Desai, nicht unbedingt vergleichen mit Romance oder Young Adult Titeln, auch wenn die auch 500 oder 700 Seiten haben, weil diese ja wirklich komplett mit Eskapismus arbeiten. Die haben sehr klassische Tropes, wie zum Beispiel Enemies to Lovers oder Hups, wir schlafen zufällig beide in einem Bett. Und das heißt, bei diesen Page-Turnern weiß man, worauf man sich einlässt. Die sind ja nicht komplex erzählt, sondern sehr klar an klassischen Tropen halt erzählt. Und ich glaube, komplexere Bücher, also die Zahlen vom Börsenverein, die Sie gerade erwähnt haben, man sieht, dass in diesem Bereich, im Segment des Young Adult, dass da die Leser in die Absatzzahlen, die steigen, während es überall ja rapide abgenommen hat. Und ich weiß nicht, ob sich das dann überträgt, dass diejenigen, die jetzt Romance lesen, dann in 5 Jahren vielleicht zu einem ebenfalls umfangreichen, aber komplexeren Gegenwarts- oder Familienroman greifen.
Ich meinte auch mehr so dieses Leseerlebnis, dass man so ein Buch aufmacht und weiß, wenn es mir gefällt, bin ich jetzt mal für 700 Seiten versorgt und kann in so einer anderen Welt abtauchen. Wie ist das bei Ihnen, Yael Enokay? Was lesen Sie lieber? So ein dickes Buch, was Sie irgendwo hin entführt in eine imaginierte Welt oder lieber was, wo Sie ganz nah an jemandem dran sind?
Das ist vollkommen unterschiedlich. Ich muss dann, wenn ich Autofiktion höre, dann muss ich auch so für mich an eine meiner Lieblingsautorinnen denken, an Violette Leduc und ihr Buch Die Bastardin. Das sind auch, ich denke mal, 600, 700 Seiten und das ist ganz, ganz große Literatur und da schließe ich mich gerne zu Hause ein und bin dann 2 Tage nicht mehr erreichbar. Also ich würde das, glaube ich, nicht so streng auch trennen vielleicht.
Und wie ist bei Ihnen, Frau Kaldert?
Also ich muss sagen, ich greife nicht unbedingt zu Romance, sondern eher zu diesen... Ja, bitte?
Das meinte ich auch nicht, aber ob Sie lieber so ein fiktionales Werk lesen oder eben lieber was Autofiktionales?
Auch ich würde auch nicht unbedingt da trennen wollen, aber ich habe gemerkt, nach 10 Jahren sehr viel Autofiktion bin ich froh, wenn es mal wieder multiperspektivische, breit aufgestellte, komplexe Romane gibt, die ich lesen kann und nicht nur die aus der Ich-Perspektive erzählten Geschichten, die sehr nah bei einer Figur sind, aber nicht bei vielen.
Isabel Kaldert, vielen Dank für diese Einschätzung und auch Yal Inokay, vielen Dank, dass Sie hier mit uns diskutiert haben.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Guten Tag, mein Name ist Jakob Fabian. Ich bin ein Freund von
Kriminalkommissar Donat. Wir kommen ohne Sie nicht weiter.
Berlin 1931. Die Stadt leidet unter der Wirtschaftskrise und Unsicherheit, während der 32-jährige Germanist Jakob Fabian, gespielt von Tom Schilling, tagsüber seiner Arbeit als Werbetexter nachgeht, erkundet er nachts Kneipen, Bordelle und Künstlerateliers.
Hinsichtlich ihrer Bewohner ist diese riesige Stadt aus Stein längst ein Irrenhaus.
Dominik Grafs Miniserie Fabian oder der Gang vor die Hunde beruht auf der Urfassung des berühmten Großstadtromans von Erich Kästner. Fabian, die Geschichte eines Moralisten.
Nicht rangehen!
Hier bei Fabian drehst du über Straße 13. Hallo? Hallo? War niemand dran?
Wieso hast du es nicht klingeln lassen?
Fabian oder der Gang vor die Hunde. Die deutsche Adaption des Romans von Erich Kästner ist als 4-teilige Miniserie noch bis zum 3. August in der Arte Mediathek zu sehen.
Wie ist Dresden?
Anders als Berlin.
Ein Jahr nach Erscheinen ihres Debütromans Onigiri kommt die Autorin Yoko Kuhn jetzt für eine Lesung in die Pasinger Fabrik nach München, wo sie als junge Kulturmanagerin unter anderem der Filmemacherin Doris Dörrie begegnete und auch durch sie schließlich zum Schreiben fand. In Onigiri hat Yoko Kuhn aus Erinnerungen, Fotos und Briefen eine autofiktionale deutsch-japanische Mutter-Tochter-Geschichte entwickelt, die für Verständnis über Generationen und Kulturen hinweg steht. Musikalisch begleitet wird die Lesung von der Pianistin Masako Ota.
Mein Roman erzählt die Geschichte von Aki und ihrer Mutter. Als die japanische Großmutter stirbt, unternimmt Aki mit ihrer an Demenz erkrankten Mutter eine letzte Reise in die Heimat. Es geht um Abschied, es geht um Verlorenheit, aber es geht auch um ein Wiederfinden von Nähe.
Onigiri, eine musikalische Lesung mit Yoko Kuhn und Masako Ota, morgen Abend ab 20 Uhr in der Pasinger Fabrik in München. Weitere Lesungen von Yoko Kuhn folgen im November.
Ich würde sagen, Politisches im Literarischen beginnt dort, wo die Sprache selbst zur Infrastruktur von Erinnerung wird.
Im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein, der in diesem Jahr unter dem Themenschwerpunkt Erzählen von Freiheit steht, liest heute Abend Autorin Svenja Leiber aus ihrem aktuellen und hochgelobten Roman Nelka. Darin spielt die norddeutsche Landschaft eine wesentliche Rolle, sind doch in ihr die Spuren der gewaltvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts und der damaligen Zwangsarbeit bis heute zu lesen.
Nelka, die als Jugendliche deportiert und zur Arbeit gezwungen wird, wobei sie zugleich in ein zutiefst asymmetrisches Verhältnis zu einem Mann gerät, ist zunächst Ware oder Tauschobjekt in einem System absoluter und brutaler Macht. Aber sie verwandelt diesen Status und davon handelt dieser Roman.
Nelka, die Lesung mit Svenja Leiber heute um 19 Uhr in der Tinglev-Halle in Westerrönfeld im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein, der am kommenden Sonntag endet.
Und das waren die Literaturtipps heute mit Ilka Lorenzen.